Da fallen sicherlich auch die Anschläge auf die Tesla-Fabrik in Brandenburg drunter. Hier sind nämlich die Zahlen aus Brandenburg. Kerstin Reinsch hat die Nachrichten.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Laut Innenministerium ist die Zahl um fast 70% gestiegen. Hanno Christ, RBB 24, Landespolitik.
6.813 Fälle von politisch motivierter Kriminalität zählt das Innenministerium für das vergangene Jahr. Die allermeisten davon, mehr als 3.600, mit rechtsextremem Hintergrund. Das ist im Vergleich zum Jahr 2023 fast eine Verdoppelung. Der überwiegende Anteil der Straftaten seien Propagandadelikte, wie das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole, heißt es. Einen noch steileren Anstieg registriert die Polizei bei linksextremen Straftaten um 114% im Vergleich zu 2023. Hier allerdings auf weitaus niedrigerem Niveau. Das Ministerium spricht von einem Anstieg in allen Bereichen politisch motivierter Kriminalität. Rechtsextremismus aber bleibe das weitaus größte Problem.
Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg verzögern sich weiter. Laut Autobahn GmbH muss die Brücke nochmal abgestützt werden. Geplanter Beginn des Rückbaus ist nun heute Abend. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Mittag beginnen. Wie RBB-Reporter berichten, stehen mehrere Bagger mit hydraulischen Greifern bereit. Sie sollen einzelne kleinere Betonteile herausnehmen. Geplant ist, in den kommenden Tagen und Nächten durchzuarbeiten. Wenn alles nach Plan läuft, dauern die Arbeiten bis zum 25. April. 3 Tage später sollen dann die S-Bahn-Züge der Ringbahn wieder durchfahren können. Der US-Sondergesandte für Russland, Witkow, ist in St. Petersburg gelandet. Dort will er sich mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Für das Studio Moskau Jürgen Buch.
Kreml-Sprecher Peskow hat mitgeteilt, dass Putin und Witkow über die Ukraine sprechen wollen. Die Zusammenkunft der beiden werde heute so lange dauern wie nötig, so Peskow. Es handle sich um einen Meinungsaustausch und die Fortsetzung der diplomatischen Arbeit zwischen den USA und Russland. Witkow war zuletzt immer wieder dadurch aufgefallen, dass er Falschaussagen der russischen Führung hinsichtlich der Ukraine öffentlich wiederholt hat. So hat er unter anderem behauptet, in den russisch besetzten ukrainischen Gebieten hätten Referenden stattgefunden, bei denen die Menschen sich dort für Russland ausgesprochen hätten. Dass es sich um völkerrechtswidrige Inszenierungen handelte, hat er nicht gesagt.
Die EU-Finanzminister stimmen sich in Warschau dazu ab, wie die Mitgliedsländer auf den verschärften Zollkonflikt mit den USA reagieren sollen. Bundesfinanzminister Cookies sagte zum Auftakt des Treffens, er habe den Eindruck, dass in Washington die negative Reaktion der Märkte verstanden worden sei. Es bestehe dort ein Interesse an einer Einigung. Auch der Gastgeber Polens Finanzminister Domanski sagte, die von beiden Seiten angekündigte Pause im Zollkonflikt sei ein Schritt in die richtige Richtung. Diese 90 Tage müsse die EU jetzt gut nutzen. Die Zukunft des Zugherstellers Stadler in Berlin ist bis 2032 gesichert. Man habe sich auf einen Tarifvertrag mit der IG Metall geeinigt, bestätigte der Chef von Stadler Deutschland, Mikolcic, im RBB 24 Inforadio. Um das Werk in Berlin-Pankow zu erhalten, müssen die Beschäftigten künftig mehr arbeiten, ohne Lohnausgleich. Ende Februar hatte Stadler mit der Schließung von Standorten gedroht. Im Berliner Werk arbeiten rund 2000 Menschen. Ein neues Online-Portal soll die Menschen in Deutschland besser auf Extremwetterereignisse vorbereiten. Digitalminister Wissing hat dazu am Vormittag die Webseite naturgefahrenportal.de vorgestellt. Eine Smartphone-App soll es zunächst nicht geben. ARD-Klimaexperte Stefan Hübner.
Das Portal bündele erstmals alle Frühwarnungen für wetterbedingte Naturgefahren in Deutschland, so Minister Wissing. Dazu kämen aktuelle Vorsorge- und Lageinformationen. Entstanden ist das Portal dank der Zusammenarbeit von Bundes- und Landesbehörden, darunter dem Deutschen Wetterdienst. Denn durch den Klimawandel kommt es immer öfter zu immer stärkeren Extremwetterereignissen. Nicht zuletzt die verheerende Flut im Ahrtal 2021 verdeutliche die Wichtigkeit des neuen Angebots, so Wetterdienstpräsidentin Sarah Jones.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend dichte Wolken, regional etwas Sonne und im Nordosten einzelne Schauer. Aktuell in Berlin-Adlershof 11 Grad und in Wannsee 12, in Templin 9 Grad und in Wusterwitz 14. Nachts einzelne Schauer bei 9 bis 7 Grad. Morgen zunehmend freundlicher mit Sonne bei 17 bis 20 Grad. Am Sonntag erst sonnig, später aber mehr Wolken und Schauer oder kurze Gewitter sind möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 24 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice mit Gefahrenmeldungen. Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Dreieck Potsdam und Ferch liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Und Vorsicht auf der A9 Leipzig Richtung Berlin. Zwischen Belitz und Belitz-Heilstätten und Dreieck Potsdam ebenfalls Reifenteile auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio.
Regierungsbildung in Deutschland. Handelskrieg made in USA und währenddessen geht der russische Angriff auf die Ukraine weiter. Die sogenannte NATO-Ukraine-Kontaktgruppe hat sich heute in Brüssel getroffen. Wie geht es weiter mit dem internationalen Engagement für die Ukraine? Darüber kann ich jetzt mit unserer Korrespondentin dort mit Sabrina Fritz reden. Frau Fritz, wie wird die NATO die Ukraine denn weiter unterstützen?
Also so richtig von der NATO kann man leider nicht mehr sprechen. Man muss es ein bisschen unterscheiden. Die Europäer werden die NATO, werden die Ukraine auf jeden Fall nochmal massiv auch in diesem Jahr unterstützen. Die Rede ist von 21 Milliarden Euro und es sollen auch nochmal Munition geliefert werden, Panzer, all das, was die Ukraine braucht. Der wichtigste NATO-Partner, die USA, die halten sich da zurück. Die sagen eigentlich nur, alles das, was wir jetzt zugesagt haben, das liefern wir auch. Aber zusätzliche Hilfe für die Ukraine, darauf wollte sich die USA nicht einlassen.
Die Ukraine ist ja auch vertreten. Ist das auch das, was sie braucht, was die NATO oder zumindest die halbe NATO, was Sie gerade gesagt haben, liefert?
Ja. Naja, also ja, also die Ukraine ist auf jeden Fall froh, dass sie Unterstützung bekommt. Sie ist ja zum Teil kann sie ja auch gerade was Drohnen und so betrifft, sehr viel auch selber produzieren, ist da sehr unabhängig und gut auch geworden. Aber, und das wurde heute auch nochmal gesagt, viele Sachen sind einfach nicht lieferbar. Also die Rüstungsfirmen kommen mit der Nachfrage nicht nach. Insofern, ja, die Ukraine ist froh, aber natürlich bräuchte sie, um sich wirklich gegen Russland wehren zu können, noch mehr.
Was Sie eben von den USA gesagt haben, das ist ja ganz interessant. Die NATO-Ukraine-Kontaktgruppe, die wird ja nicht mehr von den USA geleitet, sondern von Großbritannien. Welche Bedeutung hat dieser Wechsel?
Ja, also das ist richtig. Das war ja früher mal die Rammstein-Gruppe. Da kannte man sie vielleicht noch besser. Da war es eben auch auf der amerikanischen Base. Diese Leitung hat Amerika abgegeben und jetzt ist es wechselt es so ein bisschen. Also Großbritannien, haben Sie gesagt, heute wurde es, war es Großbritannien und der deutsche Verteidigungsminister Pistorius. Ich denke, das wird er bleiben. Das heißt, man muss jetzt mal sehen, ob es wirklich eine Führung gibt oder ob auch da die Führung wechselt. Aber auf jeden Fall sind die Amerikaner nicht mehr dabei. Und das ist natürlich schon mal ein ganz wichtiges Signal, dass sich Amerika aus Europa und aus der Unterstützung der Ukraine herauszieht.
Und wieder war die Rede davon, dass Großbritannien sich vorstellen kann, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Wie wird das in der NATO diskutiert?
Ja, sehr, muss man sagen, kontrovers. Also das war ja vor allem auch Thema gestern. Da war diese sogenannte Koalition der Willigen. Die haben sich getroffen und haben gesagt, was machen wir, sollte es wirklich einen Frieden in der Ukraine geben? Wie können wir den sichern? Und da, und man muss sich das vorstellen, 31 Staaten, ich glaube, da ging es wirklich ziemlich hin und her, drunter und drüber, weil keiner so genau weiß, was sollen wir dann machen? Nur schauen, ob Russland diesen Frieden einhält, mögliche russische Truppen dann auch zurückdrängen. Also das ist überhaupt nicht klar und da hat man auch ein bisschen hier den Unmut gespürt, dass Frankreich da eben sehr nach vorne geprescht ist, ohne sich so richtig abzustimmen. Und jetzt weiß keiner so richtig, wer übernimmt da jetzt die Führung. Aber, und das kam natürlich auch heute nochmal durch, von einem Frieden ist man eben auch noch ein ganzes Stück entfernt.
Und das passt auch noch dazu, der US-Sondergesandte für die Ukraine, Steve Witkoff, der ist derzeit in Moskau. Kennen Sie die Hintergründe? Was macht er da?
Ja, also er soll auf jeden Fall mit der russischen Führung über die Ukraine verhandeln. Ob er jetzt Putin wirklich treffen wird, wurde nicht bestätigt, aber er ist da. Und was heute auch nochmal anklang hier bei der NATO, ist, dass Putin auch nur mit Amerika eben verhandeln will. Die beiden Männer wollen schon da eine Weltordnung nochmal neu aufstellen und da stören die Europäer nur. Also ja, insofern gehen die Verhandlungen weiter. Es gibt so ein Datum, was so hier rumgeistert, das ist der 9. Mai. Das ist für Russland eben sehr wichtig, weil man dort eben die Befreiung, das Ende des Zweiten Weltkrieges auch in Russland feiert, die Befreiung durch Nazi-Regierung Deutschland oder von Nazi-Deutschland. Und da könnte man natürlich sagen, naja, das wäre vielleicht für Moskau nochmal ein wichtiges Datum, um dort wieder eine Art Frieden zu verkünden. Aber das ist reine Spekulation.
Ja, warten wir es mal ab. Dankeschön fürs Gespräch. Sabrina Fritz, unsere Korrespondentin in Brüssel. Wir haben über das Treffen der NATO-Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel gesprochen.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Ja, das sind Rekordzahlen, aber keine, worauf man stolz sein kann. Im Gegenteil, in Brandenburg ist die politisch motivierte Kriminalität sehr stark angestiegen. Fast 70% mehr Delikte im Vergleich zum Vorjahr sind 2024 registriert worden. SPD-Innenministerin Katrin Lange hat heute die Zahlen vorgelegt. Sie führt den Anstieg unter anderem darauf zurück, dass 2024 in Brandenburg sehr oft gewählt wurde. Nico Hecht aus unserer Landespolitikredaktion in Potsdam weiß mehr.
Gut 6.800 politisch motivierte Straftaten letztes Jahr, so viel wie noch nie, seit das aktuelle Meldesystem 2001 gestartet war, muss Innenministerin Katrin Lange, SPD, bestätigen.
Insbesondere viele Straftaten im Zusammenhang mit den Wahlen. Besorgniserregend, dass wir hier in Brandenburg eine Entwicklung haben, wie hier politische Auseinandersetzungen stattfinden.
Der Anstieg der Straftaten ist enorm, berichtet Lange. 2023 waren es gut 4.000. Die vielen Wahlen waren offenbar Treiber der Statistik. Fast 1.900 Taten hatten einen solchen Zusammenhang.
Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Wir haben ja irgendwann wieder Wahlen. Und von daher muss man schon sagen, dass die Entwicklung dahingehend ist, dass wir hier eine Verrohung an der Stelle haben.
Und Brutalisierung so lange. Denn die absolut überwiegende Mehrzahl solcher Straftaten habe sich zwar so lange, Gott sei Dank, gegen Dinge und nicht gegen Menschen gerichtet, aber es gebe auch einen Anstieg der Gewalttaten. 225 letztes Jahr. 174 waren es 2023. Und zur Hälfte bei den Taten insgesamt, wie bei den Gewaltdelikten, sind die Taten jeweils rechtsmotiviert. Wobei Täter, wenn sie in Gruppen handeln, anders zueinander finden als etwa noch in den 1990er Jahren, so Polizeipräsident Oliver Stepin.
Es wird kein Verein mehr gegründet, es wird auch keine Kameradschaft gegründet, aber es ist schnell eine Chatgruppe eingerichtet. Ich glaube, da müssen wir genau hingucken, dass diese schnellen Bekanntschaften oder auch das schnelle Auflösen über das Internet, die Kommunikation, das sich treffen und dann wieder seiner Wege gehen, das ist in gewisser Art und Weise eine Herausforderung für uns, das A zu erkennen und B die Ressourcen dann auch richtig einzusetzen.
Schwerpunkt der Polizeiarbeit bleibe also in dem Bereich der Rechtsextremismus. Das legen auch die Zahlen nahe. Linksmotivierte Straftaten machten nicht ganz ein Fünftel aus. Die terroristischen Straftaten hätten nur im einstelligen Bereich gelegen, wobei es sich eher um Finanzierungstaten als um Anschlagspläne gehandelt habe, so der Polizeipräsident. Man beobachte in Brandenburg auch wieder Gruppen von rechtsextremen Jugendlichen und erkenne
immer wieder sehr junge Täter, sich schnell radikalisieren und schnell handlungsbereit werden. Dann kommen natürlich die Möglichkeiten des Internets dazu, mindestens temporär vermeintliche oder tatsächliche Unterstützer um sich zu scharen.
Ein Massenphänomen sei das aber nicht, so der Polizeipräsident. Deswegen, so die SPD-Innenministerin, sei man auch weit weg von Verhältnissen wie in den sogenannten Baseballschlägerjahren in den 1990ern. Aber es gebe einen riesigen Präventionsbedarf. Deshalb kündigte Katrin Lange an, dass Polizei und Verfassungsschutz diese Arbeit auch noch intensivieren würden.
Politisch motivierte Straftaten in Brandenburg sind deutlich angestiegen. 16.13 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam stehen vor dem erneuten Abstieg aus der Bundesliga. 4 Spiele vor Saisonende ist der Klassenerhalt für den Tabellenletzten theoretisch noch möglich, aber eigentlich unrealistisch. Jedenfalls, sagt Lars Becker, unser Sportreporter, beim Konkurrenten Jena muss Turbine morgen gewinnen.
Es gibt kein Drumherumreden. Die Ausgangslage für Trainer Kurt Russ und sein Team ist eindeutig.
Nein, es ist ein Endspiel. Wir haben sonst nur ein Endspiel. Und wenn wir das nicht gewinnen, dann ist es vorbei. Also es geht darum, dass wir dorthin fahren. Und unsere beste Leistung, was wir bis jetzt gehabt haben, müssen wir abrufen. Und natürlich hoffen, dass wir das Spiel gewinnen. Dann hast du wieder Endspiele. Aber wenn wir da jetzt nichts machen, dann ist es vorbei.
Im Hinspiel gegen Jena hat Turbine den bislang einzigen Punkt der laufenden Saison geholt. Aktuell fehlen 6 Zähler zu Jena und Köln. Zudem hat Turbine die mit Abstand schlechteste Tordifferenz. Wie soll das noch gehen? Aber die Hoffnung, sie stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Wir müssen auf jeden Fall gegen Jena gewinnen, das ist unser erstes Endspiel und von da an gehen wir dann weiter. Wir sind noch nicht abgestiegen, wir haben die 4 Spiele noch, auch wenn alle das schon glauben, dass wir es nicht schaffen, aber das wäre der falsche Ansatz, da reinzugehen und zu sagen, ach, kriegen wir eh nicht hin.
Beschwört Viktoria Schwalm die Mini-Chance auf ein unwahrscheinliches Happy End. Schwalm hat in der gesamten Hinrunde verletzt gefehlt. Auch Nationalspielerin Bianca Schmidt ist länger ausgefallen. Ein Grund für Turbines Misere. Und Trainer Russ hadert mit einigen Spielen und Ergebnissen der Rückrunde.
Ich glaube einfach, dass wir ein bisschen so ein Spielunglück auch gehabt haben, dass wir wirklich vor allem Spiele, wo wir richtig gut waren, wo wir dann zwei Höfer gegen uns gekriegt haben, wo man nicht gehen muss. Auch zwei, drei so Fehler, was wir gemacht haben in der Defensive, was nicht passieren darf, wenn du hinten drinnen stehst. Es hat dann alles ein bisschen zusammengespielt. Natürlich sagt man, das kann eine Qualitätsfrage auch sein.
Es ist fehlendes Spielglück hin, verletzte Stammkräfte her, definitiv auch eine Qualitätsfrage. Zur Wahrheit gehört, dass Turbine insgesamt in der Liga nicht konkurrenzfähig gewesen ist.
Ich finde trotzdem, dass man, wenn man es mit der Hinrunde vergleicht, eine gute Entwicklung gesehen hat. Ja, das ist natürlich, dass wir uns nicht belohnen konnten, aber ja, dafür haben wir Samstag jetzt die Chance, es besser zu machen.
Trotz der nahezu aussichtslosen Situation ist die Atmosphäre im Team weiter positiv. Motivation und Glaube an ein veritables Fußballwunder sind noch vorhanden.
Wir probieren so viel, wir probieren auch die Mädels auch immer sehr viel Selbstvertrauen zum Game und so. Für das, dass wir da hinten drinnen sind müssen, ist die Stimmung gut. Es wird auch morgen so sein, dass wir wieder Frische haben und so. Und dann werden wir alles dafür tun, dass wir am Samstag ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht haben.
Zwingende Voraussetzung für ein Lächeln bei Abpfiff in Jena, Turbines erster Saisonsieg.
Wir dürfen da nicht kopflos rangehen. Kopflos ist der falsche Weg, aber irgendwie ist es ja trotzdem ein All-In-Spiel und wir müssen da von Sekunde 1 hoch konzentriert, hoch fokussiert rangehen und dann einfach auch unsere Chancen nutzen.
Schön wär's, wenn Turbine das kleine Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt noch am Leben erhalten könnte.
Ich bin trotzdem immer noch überzeugt, wenn wir jetzt am Samstag den Sieg einfahren, dass einmal richtig ein Riesenruck einmal durch die Mannschaft geht und dann ist alles möglich.
Sagt Turbine-Trainer Kurt Russ im Bericht von Lars Becker.
Werbung.
Heute gibt's Pizza. Eine runde Genuss. Herzhaft lecker. Mit Käse und Salami. Der neue Brutzler Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das eine Wurst.
Hellweg Profi Frühling. Jetzt bis zu 100 Euro geschenkt. Jetzt für 500 Euro im Markt einkaufen und 100 Euro Rabattgutschein für Ihren nächsten Einkauf geschenkt bekommen. Oder schon ab 100 Euro einen 20 Euro Rabattgutschein sichern. Bei Hellweg finden Sie alles, was Sie für Ihren Frühling brauchen. Aktionsbedingungen und weitere Informationen im Markt und online. Hellweg, die Profibaumärkte. Dum, dum, dee, da, da, da.
Wo finden wir die passende Wohnung für die Kommissarin in der Krimiserie? Wo sieht ein Dorf noch so aus wie 1990? Das sind Fragen, die sogenannte Location Scouts beantworten müssen. Also Leute, die den Job haben, Orte als mögliche Drehorte auszukundschaften. Die Initiative Filmland Brandenburg hat jetzt eine ganze Gruppe von Location Scouts mit dem Bus durch die Mark geschaukelt. Und in der Reportage nachher in der Kultur werden Sie hören, Brandenburg hat der Filmbranche einiges zu bieten. Die Reportage gibt's hier in einer guten halben Stunde um 5:05 in der Kultur. Und wie ist denn das Wetter im Filmland Brandenburg und auch in Berlin? Aktuell Berlin-Adlershof 11 Grad, am Wannsee 12 Grad, so fühlt sich Berlin an. Frankfurt-Oder 10 Grad, Cottbus 12. Bis zum Abend dichte Wolken, nur ganz vereinzelt etwas Sonne und im Nordosten einzelne Schauer, der Wind weht böig aus Nordwest.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Hat Steve Neuwirth.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Dreieck Potsdam und Ferch liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Außerdem befindet sich hier ein Fahrzeug, das liegen geblieben ist. Auf der westlichen A10 staut es sich in beiden Richtungen vor der Baustelle in Höhe Leest. Jeweils 30 Minuten sollten Sie hier zusätzlich einplanen. Auf der A15 Richtung Polen dauert es zwischen Cottbus West und Rogosen etwa 10 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin, Vorsicht auf der A100 Stadtring Richtung Neukölln. Im Britzer Tunnel blockiert ein defektes Fahrzeug die rechte Spur. Geduld brauchen Sie außerdem auf der B2 Stadt auswärts vor Malchow, in Haselhorst auf der Nonne-Damm-Allee Stadt auswärts im Bereich Spandauer Damm, sowie Charlottenstraße und Fürstenbrunner Weg. Außerdem auf der Tresco-Allee Richtung Tierpark und in Heinersdorf auf der Prenzlauer Promenade sowie der Granitstraße Richtung A114. Dann haben wir noch Haselhorst. Die Daumstraße ist zwischen Nonnedammallee und Gartenfelder Straße nach einem Unfall Richtung Hagenfelde gesperrt. Und aktuelles zur S-Bahn. Bei der S1 und S25 gibt es wegen einer Signalstörung Verspätungen und Ausfälle. Wir wünschen dennoch gute Fahrt.
Und sagen guten Tag. 16.20 Uhr jetzt. 20 nach 4.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Sabine Dahl. Der Anstieg ist so gigantisch, ich kann das kaum glauben, ist aber wahr. Brandenburgs Innenministerin hat sich heute zu politisch motivierten Straftaten im Lande geäußert. Und Steve Neuwirth hat das Ganze, also auch diese Zahl, in den Nachrichten.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das zeigen Zahlen des Innenministeriums. Demnach wurden rund 6.800 Fälle erfasst. Das ist ein Plus von fast 70% gegenüber dem Jahr 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Brandenburgs Polizeipräsident Stepin sieht die Polizei dabei vor einer großen Herausforderung.
Ich glaube, insbesondere im Bereich Rechts ist es so, dass auch die Zeichen der Zeit genutzt werden für Organisationen. Das heißt, es wird kein Verein mehr gegründet, es wird auch keine Kameradschaft gegründet, aber es ist schnell eine Chatgruppe eingerichtet. Und da ist sicherlich die Frage erlaubt, wo fängt Organisation und Gruppierung an? Das ist in gewisser Art und Weise eine Herausforderung für uns, das A zu erkennen und B die Ressourcen dann auch richtig einzusetzen.
Brandenburgs Polizeipräsident Oliver Stepin. Innenministerin Lange führt die Entwicklung vor allem auf eine zunehmende Polarisierung in der Bevölkerung im Zusammenhang mit den jüngsten Wahlen zurück. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg verzögern sich weiter. Eigentlich sollte es am Mittag losgehen. Inzwischen heißt es von der bundeseigenen Autobahn GmbH, die Brücke müsse nochmal abgestützt werden. Geplanter Beginn des Rückbaus ist jetzt heute Abend. Von der Baustelle Juliane Kowalik, RBB 24.
Der sogenannte Knabberer, ein großer Bagger mit hydraulischer Betonzange, steht schon bereit. Er soll heute noch anfangen, die Zufahrtsrampe zur eigentlichen Ringbahnbrücke Stück für Stück abzubauen. Er meißelt und reißt dafür Betonteile aus der Brücke und legt sie dann auf das Fallbett, die großen Sandhaufen unter der Brücke. Dort werden sie zerkleinert und abtransportiert. Die 12.000 Tonnen Brückenbauschutt werden dann laut Autobahn GmbH in der Nähe entsorgt. Man gehe davon aus, den Zeitplan einhalten zu können, hieß es heute. Am 25. April soll alles fertig sein, 3 Tage später die Ringbahn wieder fahren.
Die Zukunft des Zugherstellers Stadler in Berlin ist bis zum Jahr 2032 gesichert. Nach Angaben des Unternehmens bleiben die Arbeitsplätze zunächst bis zum Jahr 2029 erhalten. Felix Moniak, RBB 24.
Man habe sich auf einen Tarifvertrag mit der IG Metall geeinigt, sagte der Chef von Stadler Deutschland, Mikolcic, im RBB 24 Inforadio. Er dankte der Belegschaft für ihren signifikanten Beitrag. Die Einigung sieht eine Standortgarantie bis 2032 vor. Um das Werk in Berlin-Pankow zu erhalten, müssen die Beschäftigten künftig mehr arbeiten. Ihre Wochenarbeitszeit erhöht sich vorläufig auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Zudem verzichten sie auf Urlaubsgeld. Ende Februar hatte Stadler mit der Schließung von Standorten gedroht. Im Berliner Werk arbeiten rund 2000 Menschen. Sie bauen unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn.
Der Bundesrat dringt darauf, die Jagd auf Wölfe zu erlauben. Auf Initiative unter anderem von Brandenburg fordert er die Bundesregierung auf, sich in der EU dafür einzusetzen, dass Wölfe leichter abgeschossen werden dürfen. Damit sollen Angriffe auf Weide- und Nutztiere verringert werden. Im neuen schwarz-roten Koalitionsvertrag ist bereits vereinbart, den Schutzstatus von Wölfen herabzustufen. Naturschutzorganisationen kritisieren das. Sie verweisen darauf, dass sogenannte Problemwölfe schon jetzt gejagt werden dürfen. Wie das der Wolfsbeauftragte des Landesbauernverbandes einordnet in Brandenburg, hören Sie nach den Nachrichten im Interview mit Moderatorin Sabine Dahl. Auf Mallorca und anderen Baleareninseln sollen keine zusätzlichen Ferienwohnungen mehr entstehen. Dazu hat die Regionalregierung der spanischen Inselgruppe eine neue Verordnung angekündigt. Damit soll die Zahl der Ferienwohnungen auf dem jetzigen Stand eingefroren werden. Mehr darf es dann nicht mehr geben. Die Zahl hatte sich in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Immer wieder gibt es vor allem auf Mallorca Proteste von Einwohnern gegen Massentourismus. Mehr als 220.000 Menschen in Brandenburg und Berlin waren noch nie im Internet. Das zeigen Zahlen des Statistikamtes, die RBB 24 vorliegen.
Demnach war fast jeder 20. in der Region noch nie online. Dabei ist die Zahl der Menschen in Brandenburg höher und deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Diese Daten stammen aus dem Mikrozensus. Dafür wurde im Jahr 2024 in Berlin und Brandenburg wurden 950 Menschen zwischen 16 und 74 Jahren befragt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend dichte Wolken, regional etwas Sonne und im Nordosten einzelne Schauer. Aktuell in Berlin Adlershof 11, in Steglitz 12 Grad. Zehlenig 10 und Wusterwitz 14 Grad. Nachts dann einzelne Schauer, 9 bis 7 Grad. Morgen wird es freundlicher mit etwas Sonnenschein und die Werte steigen an auf 17 bis 20 Grad. Die Zeit 16.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Sabine Dahl. Wölfe sollen in Deutschland gejagt werden dürfen. Der Bundesrat fordert auf Initiative unter anderem von Brandenburg die Bundesregierung auf, die rechtlichen Voraussetzungen für einen schnelleren Abschuss zu schaffen, den Schutzstatus von Wölfen europaweit herunterzustufen. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist das schon beschlossen. Was meinen nächsten Gesprächspartner freuen dürfte, Jens Schreinig ist am Telefon. Er ist Wolfsbeauftragter des Landesbauernverbandes Brandenburg. Er hält Rinder im Landkreis Potsdam-Mittelmark und hat auch schon Tiere an den Wolf verloren. Herr Schreinicke, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Hallo.
Freuen Sie sich, dass der Wolf in Zukunft in Deutschland wohl weniger geschützt ist?
Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir in Deutschland jetzt endlich einen pragmatischeren Weg einschlagen, um den Wolf zu regulieren. Ich freue mich, dass wir doch von unserer Legislative regiert werden und nicht von NGOs und dass wir hier endlich wahrscheinlich zu einer Möglichkeit kommen, Weidetierhaltern im Land das Leben zu erleichtern.
NGOs haben Sie eben gesagt, nicht Regierungsorganisationen, da gehe ich gleich noch drauf ein. Die Bundesregierung soll sich für eine Änderung der Naturschutzrichtlinie der EU einsetzen. Im Anschluss soll der Wolf dann bundesweit in das Jagdrecht aufgenommen werden. Geht Ihnen das auch, klingt so bürokratisch, geht Ihnen das schnell genug?
Ja, wahrscheinlich haben wir im ersten Augenblick keine andere Möglichkeit. Es zeigt sich nur, dass die anderen Vorstöße, die wir hatten, wie dieser Schnellabschuss, der damals von Steffi Lemke vorgeschlagen wurde, oder andere Möglichkeiten, den Wolf in die Wolfsverordnung zu zaubern und damit im Prinzip Problemwölfe, wie wir sie nannten, Herr zu werden, dass das funktioniert hat, dass ständig die geplanten Abschüsse beklagt wurden und man offensichtlich erst eine Gesetzesänderung herbeiführen muss, um hier ein besseres Vorgehen für unsere Kulturlandschaft, für die Weidetierhaltung hinzubekommen.
Der Wolf war ja über 100 Jahre in Deutschland ausgestorben. Sie sind selber Tierfreund, sonst hätten Sie ja keine Kühe. Freuen Sie sich gar nicht, dass ein Wildtier wieder da ist?
Darum dachte ich ja auch, ich freue mich, dass wir einen pragmatischen Umgang mit dem Wolf haben. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir uns freuen, dass er ausgerottet wird, weil das ist ja nicht die Zielstellung. Zielstellung ist es halt, den Wolf da, wo er passt, in Brandenburg, in unsere Kulturlandschaft am Leben zu lassen. Aber da, wo halt Schäden verursacht und da, wo er nicht hinpasst, dass wir ihn dort an der Stelle herausnehmen können. Das ist der Fortschritt und so sehen viele Weidetierhalter das auch. Und ich hoffe, wir kriegen es auch so geregelt.
Die Naturschutzorganisation WWS ist mit dieser Entscheidung natürlich nicht einverstanden. Sie wissen aus anderen Ländern, in denen Wölfe bejagt werden, dass wenn die geschossen werden, bekommen sie viel mehr Junge, um die abgeschossenen Tiere auszugleichen. Ist der Abschuss also wirklich der Weisheit letzter Schluss?
Ich würde sagen, diese Argumentation, die da vom WWF kommt, aber auch von anderen Organisationen, ist so der letzte Sporn, an dem man sich klammert. Wir wissen aus anderen Ländern wie Polen, aber auch jetzt aktuell aus der Schweiz. Ich habe eben vor 2 Stunden mit einem Schweizer Biologen und Naturschützer gesprochen. Wir wissen, dass dort die 96 Wölfe, die zwischen September und Januar diesen Jahres geschossen wurden, dass es dort eben sich nicht bestätigt, dass dort mehr Wölfe entstehen, dass die Rudelstruktur kaputt gemacht wird, dass die Risszahlen sich erhöhen. Das passiert dort nicht. Man hat eher positive Erfahrungen gemacht.
Aber warum funktioniert der Herdenschutz in Brandenburg nicht? Wissen Sie, Zäune bauen, Herdenschutzhunde kaufen?
An einigen Stellen funktioniert, muss man sagen. Aber an einigen Stellen, vor allem vielen Stellen, funktioniert es auch nicht. Also selbst ist mir im Frühjahr letzten Jahres...
Herr, warten Sie mal ganz kurz, Herr Schreinig. Ich verstehe Sie kaum noch. Gehen Sie mal bitte wieder irgendwo hin, wo ein Fenster ist oder so.
Dann versuchen wir es mal so.
Na ha, da ist er, Herr Schreinicke. Wir waren gerade bei dem Thema, warum funktioniert der Herdenschutz in Brandenburg nicht?
Der Herdenschutz funktioniert an einigen Stellen, aber an einigen Stellen funktioniert auch nicht. Selbst ist mir letztes Jahr ein Wolf vor Augen durch unseren Zaun gesprungen. Der Zaun hatte in dem Augenblick nur 4 Reihen Draht. Die Abstände waren 20, 30, 25 Zentimeter. Der Wolf ist nicht bei 95 Zentimeter drüber gesprungen, der ist durch die Vierreihendraht durchgesprungen. Das habe ich selbst erleben dürfen. Von daher hält eine Weile auf, aber der sichere Schutz ist nicht. Sichere Zäune, wolfsichere Zäune gibt es im Tierpark nach wie vor.
Also womit rechnen Sie, wenn das jetzt dann wirklich, also wenn die neue Bundesregierung dann wirklich den Schutzstatus des Wolfs herunterstuft, der Wolf geschossen werden darf, womit rechnen Sie dann mit einer Besserung? Hören dann die Risse auf?
Wir sehen es an der Schweiz. Da haben wir das aktuellste Beispiel. Da ist 23 schon mit dem Schießen begonnen worden an einigen Stellen in Graubünden, im Wallis. Jetzt ist vom 1. September 24 bis 31. Januar 25 sind dort 96 Wölfe im Graubünden und Wallis vorrangig entnommen worden. Dort sind die Risse dramatisch zurückgegangen. Und wenn man dieses Niveau, ähnlich wie auch in Schweden, dieses Wolfsniveau oder den Bestand dort auf einem vernünftigen Niveau hält, dann kann man auch die Risszahlen runterbekommen. Alleine unsere Rissstatistik aus den Jahren 2000 bis 2010 zeigt weniger Wölfe, weniger Risse.
Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Gerne.
Jens Schreinicke ist Wolfsbeauftragter des Landesbauernverbandes Brandenburg, selber Bauer im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Und wir haben darüber gesprochen, dass der Bundesrat die Bundesregierung jetzt aufgefordert hat, den Schutzstatus für den Wolf herunterzustufen. Also, dass der Wolf in Deutschland eher geschossen werden kann.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Den 11. April haben wir. Heute ist Welt-Parkinson-Tag. Als Simone Sistarellis Großvater an Parkinson erkrankt ist, da war er selbst noch ein kleiner Junge und das Zittern seines Großvaters hat ihm Angst gemacht. Und genau deshalb setzt er sich heute als Erwachsener für mehr Aufklärung über die Krankheit ein. Und das auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Er veranstaltet Popping-Tanzklassen für Betroffene, das ist so eine Art Street-Dance. Die Bewegung hilft den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zumindest vorübergehend. Und das hat sich unsere Korrespondentin in London, Valerie Krall, mal angeschaut. Go, go, hop, hop,
arm, leg, yes, e. Anspannen, locker lassen, anspannen, locker lassen. Und das alles zum Beat. Bam, bam, okay. Die 12 Teilnehmer des Tanzkurses in Wimbledon ziehen ruckartig ihre Arme hoch und runter, drehen die Füße von links nach rechts, geben ihr Bestes, den Anweisungen zu folgen. Manchen gelingt das besser als anderen, denn alle hier haben Parkinson in unterschiedlichen Stadien. One, two, three, four, five, six, ready, go! Jede Woche trifft sich die Gruppe in Südlondon zum Popping for Parkinson, einer Form des Breakdance, die ihnen beim Umgang mit der Krankheit helfen soll. You go! Boom! Bah! Boom!
Yes, 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 yes. Popping is one of the main hip-hop dance styles and it comes from the 70s in California.
Popping ist ein Hip-Hop-Tanzstil, der in den 70er Jahren in Kalifornien entstanden ist, erklärt Simone Sistarelli, der Popping for Parkinsons vor 10 Jahren ins Leben gerufen hat. Michael Jacksons Moonwalk sei zum Beispiel ein Popping-Move. The main action is das Poppen und das Parkinson-Zittern sehen sich seltsamerweise sehr ähnlich. Daher war es für mich nur logisch, ein Symptom wie den Tremor in etwas Positives, Künstlerisches und Ausdrucksstarkes zu verwandeln. Into something positive and artistic and expressive, like the pop in popping dance. One pop at a time. Pop, pop, yes, pop, pop, just that. Das Tanzen soll den Patienten ein besseres Körpergefühl geben und im besten Fall sogar das Zittern verringern. Sarah Webb wurde mit Parkinson diagnostiziert, als sie gerade mal 39 war. Sie hat gemeinsam mit Simone die Parkinson-Tanzgruppe aufgebaut. Wir alle haben einen Tremor, steife Muskeln, über 40 verschiedene Symptome, mit denen wir leben müssen. Das Wunderbare am Popping für Parkinson ist die Kombination aus Musik und Tanz. Wenn man danach den Raum verlässt, fühlt man sich körperlich und geistig besser. Die Teilnehmer der Tanzgruppe sind zwischen 40 und 60 Jahre alt. Die meisten kommen jede Woche her und man sieht warum. Während des Tanzens sehen sie deutlich gelöster aus als vorher, haben offensichtlich Spaß. Und zwar egal, wie gut sie die Bewegungen ausführen können.
Dancing has always been part of my
Tanzen war immer ein Teil von mir. Ich war früher immer der Erste auf der Tanzfläche. Jetzt ist es für mich zu viel. Ich werde von den ganzen Eindrücken überwältigt. Aber hier geht's. Hier habe ich Spaß. Wenn man mit Leuten, die kein Parkinson haben, tanzen würde, dann weißt du, alle starren dich an. Hier sitzen wir alle im selben Boot. Wir sind alle gleich. Dass das Popping die Stimmung von Parkinson-Patienten zumindest kurzfristig hebt, hat sogar eine Studie bestätigt. Und viele berichten, dass sich danach auch ihre Symptome verbessern. Parkinson ist zwar nicht heilbar, aber beim Popping können Betroffene zumindest für eine Stunde vergessen, wie sehr die Krankheit sonst ihr Leben definiert.
Hip-Hop gegen Parkinson, der Beitrag war von Valerie Krall.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Arbeitnehmervertretungen, Betriebsräte, in der Digitalwirtschaft hatten die Gewerkschaften lange Zeit nichts zu sagen. Das ändert sich gerade. Die Gewerkschaft IG Metall bemüht sich in Berlin, das ist der deutsche Hotspot der Digitalwirtschaft, bemüht sich in Berlin, die Arbeitsbedingungen der Branche mit Tarifverträgen zu regeln. Dazu mehr von Wirtschaftsreporter Johannes Frewe.
145.000 Jobs. Damit beschäftigt die Digitalwirtschaft in Berlin mehr Menschen als alle Industriebetriebe zusammen. In der Industrie sind Betriebsräte und Tarifverträge Standard, in der Digitalwirtschaft hingegen nicht. Ob Hella Aglaia, VW Cariad oder Mercedes Ambition, bei den Softwaretöchtern der Autobauer und Zulieferer gelten Tarifverträge, der Muttergesellschaften in der Regel nicht. Bei bis zu 90% Homeoffice-Anteil und vielen Beschäftigten, die im Ausland arbeiten und noch nie in Deutschland waren, ist die Gründung von Betriebsräten für die Gewerkschaft IG Metall Pionierarbeit, um später Tarifverträge auszuhandeln. Jan Otto, Chef der IG Metall in Berlin, resümiert.
Wir haben hier eine multikulturelle Belegschaft aus zum Teil über 50, 60, 70 Nationen und natürlich viele Leute, die noch nicht wirklich wissen, was macht ein Betriebsrat, was macht eine Gewerkschaft. Aber wir haben jetzt schon festgestellt, dass die Lohngefälle unheimlich krass sind, selbst im gleichen Betrieb. Also wir haben ja hier ein unheimlich hohes Lohnniveau in dem Bereich. Da reichen unsere klassischen Metall-Elektro-Tarifverträge nicht, sondern wir brauchen den Digital-Tarifvertrag, den wir auch haben.
Gute Bezahlung garantiert. Garantiert aber noch lange nicht, dass bei Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerrechten alles im grünen Bereich ist. Ambition ist die Softwaretochter von Mercedes. In Berlin arbeiten rund 700 Digitalexperten. Die meisten stammen aus Ländern außerhalb der EU und sind mit hiesigen Arbeitnehmerrechten nicht vertraut. Betriebsratsvorsitzende Victoria Fischer kam aus den USA nach Berlin und erklärt, weshalb auch Digitalexperten die Unterstützung einer Gewerkschaft und Tarifabschlüsse benötigen. Arbeit ist Arbeit, wir können ausgebeutet werden. Die guten Zeiten, das goldene Tech-Zeitalter, es läuft auf ein Ende zu. Sich in einer Gewerkschaft organisieren, das unterstützt uns. In der Automobilindustrie läuft es weltweit und besonders in Deutschland nicht wirklich gut. Die goldenen Zeiten sind auch in anderen Teilen der Digitalwirtschaft vorbei. Der Druck steigt. Viele Unternehmen machten die Erfahrung, dass auch ihnen der Geldhahn zugedreht wird, fasst Jan Brauburger, Digitalexperte der IG Metall, einen Branchentrend zusammen.
Allerdings ist es schon auch so, dass wir sehen, dass in vielen Betrieben gerade Abbaupläne verkündet werden, dass viele Unternehmen sich entweder aus dem Standort Berlin zurückziehen wollen oder zumindest große Teile ihren Beschäftigten loswerden wollen.
Allerdings noch finden die meisten Digitalexperten nach einer Entlassung recht schnell wieder einen Job in Berlin.
Johannes Frewe war das in der Inforadio Wirtschaft.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und hier ist Steve Neuwirth im Inforadio Verkehrsstudio.
Auf der westlichen A10 staut es sich in beiden Richtungen vor der Baustelle in Höhe Leest. Jeweils 20 bis 30 Minuten sollten Sie hier zusätzlich einplanen. Auf der A15 Richtung Polen dauert es zwischen Cottbus West und Rogusen etwa 20 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin, Vorsicht auf der A100 Stadtring Richtung Neukölln. Im Britzer Tunnel blockiert ein defektes Fahrzeug die rechte Spur. Stockenden Verkehr haben wir. Geduld
brauchen Sie auf der B2-Stadt auswärts vor Malchow und im Bereich Spandauer Damm, Sophie-Charlottenstraße und Fürstenbrunner Straße. Außerdem in Heinersdorf auf der Prenzlauer Promenade und der Granitzstraße Richtung A114. Haselhorst auf der Daumstraße ist zwischen Nonnendammallee und Gartenfelder Straße nach einem Unfall Richtung Hakenfelde nur eine Spur frei. Auch hier staut es sich rundherum. Und dann noch Aktuelles zur S-Bahn. Auf den Linien S1 und 25 gibt es wegen einer Signalstörung Verspätungen und Ausfälle. Die S85, die fährt nur zwischen Grünau und Treptower Park.
16.39 Uhr. Guten Tag, Sabine Dahl hier.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Manche Bürgermeister geben auf, andere beauftragen einen Sicherheitsdienst oder beantragen eine geheime Telefonnummer. Zu viel Hass, Pöbeleien, auch tätliche Angriffe machen Politikern die Arbeit schwer. Brandenburg liefert dazu einen traurigen Rekord. Die Nachrichten mit Steve Neuwirth.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das zeigen Zahlen des Innenministeriums. Demnach wurden rund 6.800 Fälle erfasst. Das ist ein Plus von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Dabei handelte es sich meistens um Propagandadelikte, wie etwa das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Aber auch im Bereich des Linksextremismus gab es einen starken Anstieg. Lange führt die Entwicklung vor allem auf eine zunehmende Polarisierung in der Bevölkerung im Zusammenhang mit den jüngsten Wahlen zurück. In Berlin-Charlottenburg sind die Abrissarbeiten an der maroden Ringbahnbrücke noch einmal verschoben worden. Heute Abend sollen Bagger die ersten kleineren Betonteile herausnehmen. Eigentlich sollte das am Mittag passieren. Wie der Sprecher der zuständigen Autobahn GmbH Brodel gesagt hat, muss die Brücke zuvor noch einmal abgestützt werden.
Es gibt keine Bedenken. Für die Bedenken sind unsere Ingenieure da. Die berechnen das und auch die entsprechenden Statikbüros. Und dann gab es einfach nochmal den Hinweis, heute sehr früh, es wäre sehr gut. Wir müssten gucken, dass wir hier noch mal zur Sicherheit eine entsprechende statische Abstützung machen.
Der Sprecher der bundeseigenen Autobahngesellschaft, Ralf Brodel. Der Bundesrat dringt darauf, die Jagd auf Wölfe zu erlauben. Auf Initiative unter anderem von Brandenburg fordert er die Bundesregierung auf, sich in der EU dafür einzusetzen, dass Wölfe leichter abgeschossen werden dürfen. Damit sollen Angriffe auf Weidetiere verringert werden. Im neuen schwarz-roten Koalitionsvertrag ist bereits vereinbart, den Schutzstatus von Wölfen deshalb herabzustufen. Der Wolfsbeauftragte des Brandenburger Bauernverbandes Schreinicke spricht von einem pragmatischen Weg. Im RBB 24 Inforadio verwies ja auf positive Erfahrungen in der Schweiz, wo Wölfe ebenfalls geschossen werden dürfen. Seitdem ist die Zahl der Wolfsrisse deutlich zurückgegangen, heißt es. Die EU-Finanzminister stimmen sich in Warschau darüber ab, wie die Mitgliedsländer weiter auf den Zollkonflikt mit den USA reagieren sollen. Bundesfinanzminister Kukis sagte zum Auftakt, er erkenne klare Signale aus Washington, dass die negative Reaktion der Märkte verstanden worden sei. Aus Warschau Jakob Meyer.
Auch der Gastgeber, Polens Ressortchef Andrzej Domański, nannte die von der US-Regierung verhängte sogenannte Pause im Zollkonflikt einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Diese 90 Tage müsse die EU jetzt klug nutzen. Mehrere Minister unterstützten den Kurs der EU-Kommission, die Washington weiter Verhandlungen anbietet, aber gleichzeitig Gegenmaßnahmen nach wie vor nicht ausschließt. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis verwies darauf, dass die USA weiterhin pauschale Zölle von 10% verlangen und noch höhere Aufschläge auf EU-Einfuhren von Stahl, Aluminium und Autos. Mögliche EU-Gegenmaßnahmen gegen US-Digitalkonzerne sieht Bundesfinanzminister Kukis allerdings kritisch, weil es zu deren Leistungen keine wirklichen Alternativen gäbe.
Der US-Sondergesandte für Russland, Witkow, ist in St. Petersburg gelandet. Ein Kreml-Sprecher hat bestätigt, dass sich Witkow mit dem russischen Präsidenten Putin treffen wird. Den Angaben zufolge wollen die beiden über die Ukraine sprechen. Außerdem soll es um ein mögliches Treffen von Putin mit US-Präsident Trump gehen. Größere Entscheidungen seien von dem Treffen nicht zu erwarten, heißt es aus dem Kreml weiter. Es handele sich um einen Meinungsaustausch und die Fortsetzung der diplomatischen Arbeit zwischen den USA und Russland. Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln sollen keine zusätzlichen Ferienwohnungen mehr entstehen. Dazu hat die Regionalregierung der spanischen Inselgruppe eine neue Verordnung angekündigt. Damit soll die Zahl der Ferienwohnungen auf dem jetzigen Stand eingefroren werden. Mehr darf es dann nicht mehr geben. Die Zahl hatte sich in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Immer wieder gibt es vor allem auf Mallorca Proteste von Einwohnern gegen Massentourismus. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend gibt es dichte Wolken, regional auch etwas Sonnenschein und im Nordosten einzelne Schauer. Aktuell haben wir in Berlin-Adlershof 11, in Steglitz 12 Grad. Zedenik meldet 10 Grad und Wusterwitz 14 Grad. Nachts dann einzelne Schauer, die Werte gehen runter auf 9 bis 7 Grad. Morgen wird es freundlich mit Sonnenschein und die Werte gehen hoch auf 17 bis 20 Grad. Die Zeit 16.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und Sabine Dahl ist weiterhin für Sie im Studio. Österreich hat gestern die Grenzen dicht gemacht zum Schutz vor der Maul- und Klauenseuche in Ungarn und der Slowakei. Das Virus ist hoch ansteckend. Auch in Brandenburg ist die Seuche im Januar festgestellt worden. Zum ersten Mal seit über 35 Jahren ist sie bei Wasserbüffeln offiziell nachgewiesen worden. Die Landesregierung in Potsdam hat hart durchgegriffen. Mehr als 300 Tiere mussten getötet werden. Auch die von Ziegenhalter Jürgen Teut in Schöneiche. RBB24-Reporterin Felicitas Montag ist mal wieder zu ihm hingefahren.
Seit kurzem leben wieder Tiere auf dem Ziegenhof von Jürgen Teut in Schöneiche. Vor 3 Monaten wurde seine gesamte Herde wegen der Maul- und Klauenseuche vorsorglich getötet. Infiziert waren die rund 60 Ziegen, Schafe und Rinder aber nicht. Deswegen sieht er die Keulung noch immer kritisch. Der 62-Jährige hätte sich stattdessen eine bessere Kommunikation und ein schnelleres Handeln der Behörden gewünscht.
Man hätte hierher kommen müssen, gleich am Freitag früh und den Laden erstmal dicht machen. So, dann hätte man die Tiere proben können und dann über das Wochenende entscheiden, die sind ja, nein, dann werden die Proben alle so und dann wäre es gut gewesen. So, und dann hätte man Präventivmaßnahmen einzäunen, alle Desinfektion hätte man halt machen können.
322 Tiere wurden laut Brandenburgs Landwirtschaftsministerium wegen der MKS getötet. Ministerin Hacker-Mittelstädt verteidigt die Maßnahme, auch weil die Seuche gerade in Osteuropa wütet.
Wenn MKS ausbricht, müssen wir schnell reagieren und ich halte es für sehr sinnvoll, dass wir diese Maßnahme getroffen haben. Gucken wir uns die Slowakei und Ungarn aktuell an. Da reden wir nicht von 300 Tieren, da reden wir von mehreren tausend Tieren, die aktuell getötet und unschädlich beseitigt wurden.
Brandenburg ist seit 3 Monaten MKS-frei. Bis auf einen letzten Sperrkreis, 6 Kilometer rund um den Ausbruchsort in Hönow. Die sogenannte Containment Zone sollte eigentlich nur bis heute gelten. Die Zone ebenfalls als MKS-frei eingestuft werden. Doch dazu kommt es nicht. Es fehlt noch grünes Licht von der Weltorganisation für Tiergesundheit, kurz WOHA.
Die MKS ist insbesondere gerade in Ungarn und in der Slowakei sehr stark am Wüten. Ich gehe davon aus, dass die WOHA mehr zu tun hat als sonst, gerade aufgrund des Seuchengeschehens und wir deswegen erst nächste oder übernächste Woche darüber informiert werden, ob wir die 6 Kilometer aufheben dürfen.
Bis dahin gilt in dem Sperrkreis weiterhin ein Transportverbot. Das betrifft 7 Betriebe mit rund 40 Tieren, sagt Friedemann Hanke. Für den stellvertretenden Landrat von Märkisch-Oderland ist es wichtig, aus dem Fall Lehren zu ziehen, um besser auf zukünftige Seuchen vorbereitet zu sein.
Weil jetzt zum Beispiel es uns doch vor gewisse Herausforderungen gestellt hat, Brandkalk zur Desinfizierung zu bekommen. Das ist etwas, was wir nicht erwartet haben. Der muss aus Süddeutschland dann angefahren werden. Und das sind so praktische Fragen, wo man merkt, das müssen wir uns nochmal angucken, wo kriegen wir im Zweifelsfall auch Materialien her, die wichtig sind, um die Seuche schnell in den Griff zu kriegen.
Friedemann Hanke, sagt das stellvertretender Landrat von Märkisch-Oderland. Seit heute gilt Brandenburg als frei von der Maul- und Klauenseuche. Es ist keine weitere Ansteckung festgestellt worden. Der wirtschaftliche Schaden durch die MKS-Schutzmaßnahmen wird auf bis zu 9 Millionen Euro geschätzt. Hier ist das RBB 24 Inforadio, 16.48 Uhr, ein dringender Verkehrshinweis. Vorsicht auf der B102 Richtung Brandenburg an der Havel. Zwischen Vorde und Brandenburg liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der 102 zwischen Vorde und Brandenburg an der Havel.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Und da bleiben wir in Brandenburg. Den Lärm und Stress einfach mal hinter sich lassen, Ruhe und Natur genießen. Das wollen immer mehr Städter. Die Prignitz Im Nordwesten Brandenburgs hat das erkannt, setzt auf Naturtourismus. Mit einer Vielzahl von Angeboten soll naturbegeisterten Menschen die Region schmackhaft gemacht werden. RBB24-Reporter Björn Hase-Wendt macht uns Lust auf die Prignitz.
Fast lautlos fährt das Elektro-Umweltbildungsboot über die Elbe bei Lenzen. Nur der Wind pfeift, während der Biber am Ufer baut und Störche ihre Kreise ziehen. Das Solarboot ist eines der Highlights der diesjährigen Saison vom BUND-Besucherzentrum Burg Lenzen.
Wir fahren dann ein bisschen flussauf. Aufwärts, schauen uns die Deichrückverlegung an, die hier ganz in der Nähe von Lenzen liegt. Das ist eine der größten in ganz Deutschland und ja, erklären dann einfach was vom Flusssystem Elbe, von den Auen und wie sie uns dienen können.
Sagt Heiko Bölk, Vizechef des Besucherzentrums. Die Prignitz stellt sich breiter auf, um für naturbegeisterte Urlauber attraktiver zu sein. Dabei ist es wichtig, niederschwellige Angebote zu schaffen.
Weil wir einfach über diese niedrigschwelligen Angebote auch sehr gut ins Gespräch über Naturthemen dann einfach kommen können.
Über 170 Veranstaltungen bieten in dieser Saison die Naturwacht sowie die Naturschutzorganisationen NABU und BUND mit ihren Besucherzentren in Lenzen und Rühstedt. Das Angebot reicht von Ranger-Wanderungen ins Moor über Kanutouren mit anschließender Weinverkostung bis zu einem Überlebenstraining im Sommer. Damit will etwa der NABU in Rühstedt vor allem Jugendliche für Umwelt begeistern, die von Internet-Survival-Videoformaten wie Seven vs. Wild gar nicht genug bekommen, sagt der dortige Leiter Felix Wolf.
Wir können es auf YouTube gucken, okay, Knossi, er ist im Wald oder auch auf einer Insel, aber wie wäre das denn mal selber, wenn man dann eben auch im Wald ist, das Handy nicht zur Verfügung steht und versucht selber sich durchzuschlagen gemeinsam.
Für die Hotels und Pensionen ist das breite Umweltbildungsangebot wichtig, findet Jonas Mock vom Burghotel in Lenzen.
Gerade viele Gäste aus Berlin, die wollen auf der einen Seite Ruhe, Erholung, Entspannung. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt ein paar Tage hier ist, will man vielleicht auch ein bisschen was erleben und ein bisschen eintauchen in die Region.
Und das können die Besucher entlang der Elbe in der Prignitz, wenn sie ein Auge für die Schönheit der Natur haben.
Naturtourismus an der Elbe. Aus der Prignitz war das RBB24-Reporter Björn Hase-Wendt. Und Stichwort in Brandenburg was erleben. Dazu gibt's auch gleich in der Kultur noch einen interessanten Beitrag. Da lernen wir nämlich Drehorte in Brandenburg kennen, also Filmland Brandenburg. 16.51 Uhr. Seit dem Wahlsieg von Donald Trump 2024 sind sie unzertrennlich, US-Präsident Trump und der Tech-Milliardär Elon Musk, obwohl waren sie schon vorher. Elon Musk ist über die Wahlkampfbühnen des Herrn Trump getanzt, eine Freundschaft geprägt von Macht und Geld. Nur mit Trumps Zollpolitik scheint es zu kriseln in der Bromance der Männerfreundschaft. Bei Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf, heißt es, auch bei Musk und Trump, fragt sich USA-Korrespondent Samuel Jakisch.
Also die Beziehung der beiden ist ja immer schon so ein bisschen Rollercoaster gewesen. Das erste Mal haben die beiden sich ja schon vor 8 Jahren getrennt. Damals war Elon Musk noch Mitglied in 2 Beratergremien für Donald Trump in der ersten Amtszeit. Dann ist er dort ausgetreten, weil Donald Trump das Pariser Klimaabkommen gekündigt hatte. Könnte man sich heute kaum mehr vorstellen. Dann, in den vergangenen Jahren, haben die beiden immer wieder hart abgelästert über den anderen. Elon sei gar kein Genie, Donald sei viel zu alt, soll in Rente gehen. Dann hatte Musk ja extra den Twitter-Account von Trump wiederhergestellt. Der wollte den dann aber gar nicht haben. Und so bis kurz vor Trumps Wahlkampf 2024 war sich Musk auch nicht so sicher, ob nicht ein anderer Kandidat ein besserer Präsident wäre. Also so eine richtige Bromance war das nie zwischen den beiden, sondern eher so on-off. Und gerade jetzt scheint es mir tatsächlich wieder etwas abzukühlen.
Na und wenn das Verhältnis jetzt zwischen dem US-Präsidenten und dem Tech-Milliardär in die Brüche geht, muss dann Elon Musk mit der Rache von Donald Trump rechnen? Samuel Jakisch rechnet eigentlich nicht unbedingt mit der großen Trennung.
Elon Musk hat diesen Job ja angenommen, weil er sich was davon verspricht. Das kann man clever nennen oder einen Interessenkonflikt. Elon ist da sehr flexibel und ändert auch mal seine politische Ansicht sehr schnell. Donald Trump ist wiederum Loyalität besonders wichtig. Und wenn Elon Musk jetzt im offenen Streit gehen würde, dann könnte das in der Tat wirtschaftlich unangenehm werden. Also für SpaceX, für Tesla, für Subventionen, Steuererleichterungen, die Elon Musk ja gerade jeden Tag noch sehr viel reicher machen, als er ohnehin schon ist. Und Elon Musk wäre aber auch nicht wehrlos, sondern viele Konservative finden den ja richtig gut. Und wenn sich jetzt Elon Musk entscheiden würde, zum Beispiel in der Politik zu bleiben, vielleicht sogar in der Republikanischen Partei sich als unabhängigen Gegenkandidat zu positionieren, zum 25 Jahre älteren Trump, das kann der Präsident nicht wollen. Also öffentliches Drama erwarte ich eher nicht, denn als Allianz zwischen Technologieindustrie und Politik, zwischen Geld und Macht, sind die beiden füreinander schon immer noch sehr nützlich.
Washington-Korrespondent Samuel Jakisch über den Beziehungsstatus Elon Musk Donald Trump.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Das Filmstudio Babelsberg in Potsdam ist nach Corona nicht mehr aus der Krise rausgekommen. Viele große Hollywood-Produktionen sind nach Tschechien oder Ungarn abgewandert. Trotzdem wird in Brandenburg nach wie vor viel gedreht. Als Filmkulisse hat Brandenburg viel zu bieten. Davon konnten sich Location Scouts jetzt auf einer Bustour überzeugen. Dazu eingeladen hat die Initiative Filmland Brandenburg. RBB-Reporter Johann Friedrich Paul zeigt uns mal das Hollywood Brandenburgs.
Bielitz, Treuenbrietzen, Altes Lager, Kloster Zinner, Jüterburg. An all diese Orte im Fleming sollen sich Location Scouts, Szenenbildner und andere Filmschaffende nach diesem Tag erinnern. Immer wenn der Bus hält, steigen knapp 20 Menschen aus der Branche aus und fotografieren wie eifrige Touristen die Gegend. Denn womöglich passt ein Straßenzug in den nächsten Film. Markus Pensch ist einer von ihnen. Schon über 30 Jahre arbeitet er beim Film. Für Studio Babelsberg ist er für die Orte verantwortlich, die nicht im Studio als Kulisse gebaut werden. Und deswegen schaut er mit wachen Augen auf die Gegend.
Ich achte darauf, ob es ein einheitliches Bild ist, was sich bietet. Das heißt, wenn etwas nicht renoviert ist, dann ist es schön, wenn ein ganzer Straßenzug nicht renoviert, also jetzt filmisch gesehen, einzig und allein filmisch, dann ist es schön, wenn es eine gewisse Kohärenz hat und eine Durchgängigkeit im Look.
Das bedeutet, wenn in einer Straße nur beige Häuser stehen und dann eines knallrot ist, passt das nicht wirklich in den Film. Die kleinen Städte im Fleming überzeugen vor allem durch ihre Sauberkeit.
Dass es erfrischend ist, wie wenig Graffiti man sieht. Also ich wohne in Berlin und da ist Graffiti an jeder Häuserwand. Insbesondere wenn man historische Filme macht, muss man es natürlich alles für teuer Geld beseitigen lassen. Und das fiele hier schon mal weg, was sehr, sehr gut ist.
Damit sich die Location Scouts in den Städten zurechtfinden, brauchen sie Ansprechpartner vor Ort. In Treuenbrietzen macht das der Bürgermeister Michael Knape höchstpersönlich.
Hier brauchen wir keine Kulissenbau, das ist alles original, alles echt und alles einmalig. Und ich denke, das ist das, warum auch immer mal wieder angerufen wird. Ich denke, wir haben was Unverwechselbares, was zu der einen oder anderen Szene, zu dem einen oder anderen Film ganz gut passt.
Und Knape verspricht, die Stadt ist offen für den Film und unterstützt, wo es geht. Das ist natürlich nicht ganz uneigennützig. Nicht umsonst ist die ganze Tour von der Initiative Filmland Brandenburg organisiert. Die ist Teil vom Medienboard Berlin-Brandenburg und hat noch die Tourismusverbände mit dabei. Denn wenn eine Region in Film und Fernsehen präsent ist, macht das Hoffnung, sagt die Leiterin der Initiative, Christiane Krone-Raab.
Dass danach ganz viele Touristen kommen, gucken, wo wurde das gedreht, das schaue ich mir an.
Gerade kann man Brandenburg auf vielen Wegen sehen, unter anderem in Streaming-Serien.
Cleo wurde unter anderem in Nauen und in Potsdam gedreht. Man sieht gerade aktuell die Spreewaldklinik im Fernsehen. Im Kinobereich kommt ja demnächst wieder ein Christian Petzold-Film ins Kino. Der dreht fast alle Filme in Brandenburg, also die letzten.
Und Hollywood-Regisseur Wes Anderson hat auch vor kurzem in Babelsberg gedreht. Bei The Phoenician Scheme ist auch ein bisschen Brandenburg zu sehen, weiß Markus Bench, Location Scout.
Er hat gar nicht weit vom Studio entfernt in einer Sandgrube gedreht.
Ja, und mehr darf noch nicht verraten werden, bis der Film Ende Mai in Deutschland startet.
Also Brandenburg ist Filmland. Reporter Johann Friedrich Paul war das. In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD übrigens auch neue Instrumente zur Filmförderung angekündigt.
Was in Berlin und Brandenburg passiert, bleibt nicht nur dort. Die Entscheidungen und Entwicklungen in der Region prägen oft das ganze Land. Im Podcast Spreepolitik erfahren Sie, was hinter den Schlagzeilen steckt.
Jeden Freitag werfen die RBB-Landespolitik-Redaktionen einen intensiven Blick auf die wichtigsten Themen aus der Hauptstadt und Brandenburg.
Wir erklären, analysieren und liefern spannende Einblicke in die Berliner und die Brandenburger Politik und müssen manchmal selbst tief durchatmen.
Spreepolitik. Einer von vielen spannenden Podcasts in der ARD-Audiothek. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden, dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten.
Und da sind wir beim Wetter in Berlin und Brandenburg. 11 Grad in Berlin, 12 Grad in Cottbus, 11 Grad Frankfurt-Oder. Bis zum Abend noch viele Wolken und viel Wind. Es könnten noch 16 Grad werden. Morgen am Sonnabend zunächst stark bewölkt, dann wird es freundlich und es werden 17 bis 20 Grad. Und am Sonntag ebenfalls sonnig. Im Laufe des Tages zieht es sich aber zu und ein paar Schauer sind möglich. Wäre ja dringend nötig. Regen dringend erwünscht in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jetzt wieder Steve Neuwirth.
Ja, Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder, denn dann haben wir eine ungesicherte Unfallstelle an der Ausfahrt Potsdam Nord. Dort bitte vorsichtig sein, es gibt Behinderungen. Auf der westlichen A10 staut es sich in beiden Richtungen vor der Baustelle Höhe Leest. Jeweils 20 Minuten sollten Sie hier zusätzlich einplanen. Auf der A15 Richtung Polen dauert es zwischen Cottbus West und Rogosen etwa 10 Minuten länger. Und im Stadtverkehr Berlin staut es sich A100 Stadtring Richtung Neukölln im Britzer Tunnel, denn dort blockiert ein defektes Fahrzeug die rechte Spur. Haselhorst auf der Daumstraße ist zwischen Nonnendammallee und Gartenfelder Straße nach einem Unfall Richtung Hakenfelde nur eine Spur frei. Westend Königin Elisabeth Straße an der Kreuzung Friederizia Straße gibt es nach einem Unfall Behinderungen.
Und jetzt wird es 17 Uhr. Einen guten Tag.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl. Man muss nicht um Leib und Leben fürchten, wenn man sich in Brandenburg politisch engagiert, sagt die Innenministerin. Aber der Anstieg der politisch motivierten Straftaten im Land ist dramatisch. Schon einige Kommunalpolitiker haben nach zu vielen Drohungen aufgegeben. Die Nachrichten mit Steve Neuwirth.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Laut Innenministerium ist diese Zahl um fast 70% gestiegen. Hanno Christ, RBB 24, Landespolitik.
6.813 Fälle von politisch motivierter Kriminalität zählt das Innenministerium für das vergangene Jahr. Die allermeisten davon, mehr als 3.600, mit rechtsextremem Hintergrund. Das ist im Vergleich zum Jahr 2023 fast eine Verdoppelung. Der überwiegende Anteil der Straftaten seien Propagandadelikte, wie das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole, heißt es. Einen noch steileren Anstieg registriert die Polizei bei linksextremen Straftaten um 114% im Vergleich zu 2023. Hier allerdings auf weitaus niedrigerem Niveau. Das Ministerium spricht von einem Anstieg in allen Bereichen politisch motivierter Kriminalität. Rechtsextremismus aber bleibe das weitaus größte Problem.
Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg verzögern sich weiter. Laut Autobahn GmbH muss die Brücke noch einmal abgestürzt werden. Geplanter Beginn des Rückbaus ist nun heute Abend. Ursprünglich sollten diese Arbeiten mittags beginnen. Wie RBB-Reporter berichten, stehen mehrere Bagger mit hydraulischen Greifern bereit. Sie sollen einzelne kleinere Betonteile herausnehmen. Auch die Westendbrücke weiter nördlich an der A100 steht vor dem Abriss. Wie die zuständige Gesellschaft Deges mitgeteilt hat, soll damit morgen angefangen werden. Der Bundesrat hat die Bundesregierung aufgefordert, sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass Wölfe leichter abgeschossen werden dürfen. Eine Initiative dazu ist auch vom Land Brandenburg in die Länderkammer eingebracht worden, um Angriffe auf Weidetiere zu verringern. Der Wolfsbeauftragte des Landesbauernverbandes, Schreinecke, hat im RBB 24 Inforadio die Schweiz als Beispiel dafür genannt.
Vom 1. September 24 bis 31. Januar 25 sind dort 96 Wölfe entnommen worden. Dort sind die Risse dramatisch zurückgegangen. Und wenn man dieses Niveau oder den Bestand dort hält, dann kann man auch die Risszahlen runterbekommen. Weniger Wölfe, weniger Risse.
Der Wolfsbeauftragte des Brandenburger Bauernverbandes, Jens Schreinecke. Der US-Sondergesandte für Russland, Witkow, ist in St. Petersburg gelandet. Ein Kreml-Sprecher hat bestätigt, dass sich Witkow mit dem russischen Präsidenten Putin treffen wird. Den Angaben zufolge wollen die beiden über die Ukraine sprechen.